Ich war in der Natur unterwegs und habe mit Jesus geredet. Ich mache das richtig gerne. Ganz alleine, die Bäume, der Wald, die Wiesen, das ist auch alles Gottes Schöpfung. Und habe Jesus gefragt, was soll denn das Predigtthema sein? Nachdem uns nichts vorgegeben war, das passt aber was nicht, ist, denke ich, das der einzige Weg. Und sofort, als ich das ausgesprochen habe, war in meinen Gedanken der Satz, alles, was mein ist, ist dein. Viele kennen das vielleicht von euch, das steht im Lukas-Evangelium. Schauen wir mal. Alles, was mein ist, ist dein. War mir auch sofort klar, ich kenne die Stelle, ich liebe diese Geschichte. Und ich sage es ganz kurz für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, da war ein Vater und der hatte zwei Söhne. Der Jüngere hat sich das Erbe auszahlen lassen und ist in die weite Welt, hat es verprasst und landete bei den Schweinen. Und dann hat er sich überlegt, Mensch, ich muss wieder zurück zu meinem Vater. Ich habe einen reichen Vater, ich habe einen guten Vater. Der Ältere ist beim Vater geblieben und um diese Geschichte geht es. Ich komme dann nochmal drauf zu sprechen. Alles, was mein ist, ist dein. Ich habe zunächst an Reichtum gedacht, auch, und das dürfen wir auch. Und das kennt er vielleicht auch, der Donald Duck, der da im Reichtum, der Dagobert ist das, genau, im Reichtum baden will, dass der dann platt ist, wenn er hier landet, das macht ihm damals nichts aus. Ja, den Begriff Reichtum, das Wort Reichtum, lesen wir ganz, ganz oft in der Bibel. Hat mich erstaunt. Verschiedenste, manchmal heißt es auch Vermögen und so ähnliches. Und darum möchte ich zunächst einfach mal auf den materiellen Reichtum eingehen, denn unser Vater im Himmel hat auch materiellen Reichtum. Wir gliedern unsere Predigt auch in den anderen Reichtum, der nicht in Worte zu fassen ist, ich komme dann noch drauf, und auch, wie wir Reichtum leben können, den Reichtum, den Gott uns schenken will. Das wird der dritte Punkt sein. Und ich lese für uns jetzt mal vor aus dem 5. Buch Mose, da geht es um Reichtum. Bevor das Volk Israel in das verheißene Land rübergezogen ist, also das steht 5. Mose, im 8. Kapitel, und dazu, ich zitiere einfach einige Dinge, die Gott ihnen verheißen hat, wenn sie in dieses Land kommen. Der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Wasserbäche, Quellen, Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatbäume, Olivenbäume heißt es hier, Honig. Und du wirst hier nicht in Armut dein Brot essen, wie in Ägypten damals. Es wird dir an nichts fehlen. Und dann wird hier nur beschrieben, die Steine sind aus Eisen, die aus den Bergen wirst du Kupfer hauen. Du wirst essen und satt werden und deinen Gott für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Und dann werden noch die Tiere aufgeführt, Rinder und Schafe werden sich mehren, dein Gold und dein Silber ebenso. Du wirst schöne Häuser bauen und sie bewohnen. Und dann warnt Gott sie, dass sie ihn bei diesem Reichtum nicht vergessen und denken, das haben alles wir mit eigener Hand geschafft. Und da schauen wir uns jetzt den Vers 18 an. Denkt an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Also unser Vater ist auch ein reicher Vater. Und Reichtum ist nicht verboten in der Bibel. Über den König Salomo lesen wir, dass es zu seinen Tagen keinen König gab, keinen einzigen, der mehr Reichtum und Ehre und Macht hatte als er. Ein weiteres Beispiel ist der König David. David sagt, Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist Herrscher über alles. Und dann habe ich diese wunderbare Bibelstelle entdeckt. Wer bin ich, sagte David zu Gott. Und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Da ging es damals um den Tempelbau und das ganze Volk hat reichlich gegeben, dass dieser Tempel gebaut werden konnte nach Gottes Plan. Denn von dir kommt alles. Denn von dir kommt alles, sagte David, von Gott. Und aus deiner Hand haben wir gegeben. Ich habe bei der Vorbereitung der Predigt haben wir immer wieder an den letzten Sonntag gedacht, da ist es auch so betont worden. Wenn wir Jesus unser Leben geben, dann gehört ihm auch unser Besitz. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir gegeben. Gott will uns frei machen, dass wir reichlich geben. Das kann nicht jeder, aber wer genug hat, kann auch genug geben. Und das fällt manchmal gar nicht so leicht, wenn du dir gut verdienst und reichlich gibst. Ist euch das auch schon mal passiert? Materieller Reichtum birgt auch Gefahren. Im Predigerbuch lesen wir 5,9. Wer Geld liebt, wird niemals satt vom Geld. Wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen haben. Und im 5. Kapitel, wenn jemand es zu Reichtum bringt und sich an seinem Besitz erfreuen kann, das ist eine schöne Aussage. Wir dürfen Danke sagen, Herr, dass es uns gut geht. Dann hat er das Gott zu verdanken. Ja, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, das ist Gottes Geschenk. Und da kommt so deutlich diese Haltung der Dankbarkeit, denke ich, rüber. Wir gehen zurück zum Lukas-Evangelium. Alles, was mein ist, ist dein. Was ist denn dieses Alles eigentlich? Was ist dieses Alles? Also wenn wir jetzt versuchen, dort euch was nahezulegen, dann müssen wir immer wieder sagen, wir haben es nur bruchstückhaft erfasst. Jeder von uns, den Reichtum Gottes kannst du nicht fassen. Und wir werden einige Dinge rausarbeiten. Aber umfänglich können wir es nicht fassen, was Gott für ein Reichtum hat. Alles, was meine ist, ist dein. Oder es wird auch übersetzt, was ich habe, das gehört auch dir. Jesus stellt ja in dieser Geschichte seinen himmlischen Vater vor. Da müssen wir immer wieder dran denken. Und er sagt dazu dem älteren Sohn, der verbittert war, weil der andere umgekehrt ist, und der Vater dann ein großes Fest feiert. Ich werde es noch ein bisschen näher dann erklären, was da passiert ist. Der jüngere Sohn kehrt um, lesen wir. Er will nach Hause. Zunächst war schlichtweg der Hunger. Er hat nichts mehr zum Essen gehabt. Er ist bei den Schweinen gelandet. Und er sagt zu sich selber, selbst die Knechte meines Vaters haben es besser als ich jetzt da. Und dann treibt ihn auch die Schuld zurück zu seinem Vater. Ja, der Reichtum des himmlischen Vaters ist unfassbar groß. Und anhand dieser Geschichte habe ich jetzt 4 Punkte rausgearbeitet. Der Vater im Himmel hat Sehnsucht. Der hat Sehnsucht nach uns. Der wartet. Ich habe da auch dann noch 2 Bilder aus einer Kinderbibel da. Da steht er vor der Tür und wartet. Wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Mein Sohn, wie wird es ihm gehen? Er hält Ausschau nach mir, der himmlische Vater. Der himmlische Vater hat Erbarmen. Er läuft seinem Sohn entgegen. Er läuft ihm entgegen sogar. Lesen wir in der Bibel. Beim himmlischen Vater ist Vergebung. Der wird abgewaschen, der Sohn, reingemacht. Er hält ein neues Kleid, einen Ring. Und der himmlische Vater nimmt ihn wieder auf. Zu dem älteren Sohn sagt er: Dein Bruder, der war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Und dieses Tod meint hier, wir hatten keine Gemeinschaft mehr miteinander. Der war weit weg, er war tot, obwohl er ja gelebt hat, in Saus und Braus, bis alles weg war. Er gibt ihm Würde und er gibt ihm wieder ein Zuhause. Und das dürfen wir immer wieder auch auf uns übertragen, wenn wir umkehren, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Unser reicher Vater im Himmel. Und ich lese jetzt vor aus der Hoffnung für alle, aus dem Epheserbrief. Und ich werde hier einiges euch einfach vorlesen, weil wir hier von dem Reichtum des Vaters hören. Und die Bibel ist voll vom Reichtum und ich habe mich jetzt beschränkt auf einige Bibelstellen aus dem Epheserbrief. Und ich denke, die Worte aus der Bibel sprechen für sich selber. Epheser 1, 3 bis 7. Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. Und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns erwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Ja, seine eigenen Kinder sollten wir werden, durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte rühmen und preisen, die wir durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, erfahren haben. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat. Wir schauen uns nochmal die Bilder an. Der Vater, der dann entgegenläuft, es ist ein Standbild, das Entgegenlaufen sieht man hier nicht. Und obwohl der stinkt und verschlissene Kleider hat, hat der Vater im Himmel kein Problem, ihn in die Arme zu schließen. Und das macht er auch mit uns, wenn wir umkehren. Und jetzt hier nochmal der 7. Vers, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Dinge gehört. Das ist diese unermessliche Liebe, die gehört zum Reichtum Gottes, des Vaters, und das ist die Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade. In der Menge Bibel habe ich entdeckt, dass wir mit Gnade überschüttet sind. Mit Gnade überschüttet. Das ist der Reichtum Gottes. Und wir gehen weiter im Epheserbrief. Wir waren jetzt im ersten Kapitel, wir blättern ins zweite Kapitel. Das heißt, Entschuldigung, wir bleiben nur im ersten. In ihm haben wir, Vers 11, auch ein Erbteil erlangt. Wir sind eigentlich wieder bei den Söhnen. Der eine hat sich's auszahlen lassen und alles verprasst. Und trotzdem nimmt ihn der Vater wieder auf. Alles. Wir haben ein Erbteil erlangt. Und dann weiter, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Also dieser Reichtum des Vaters, wir haben gehört von der Liebe, von der Gnade, ist natürlich zunächst für uns, dass wir Kinder Gottes werden, aber das ist auch zum Weitergeben. Und da wird Carola drauf eingehen auch noch. Wir sollen leben und den Reichtum des Vaters weitergeben, zum Preise seiner Herrlichkeit. Und dann lesen wir im Vers 18, er erleuchtet die Augen eures Herzens, schreibt der Paulus, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und in uns lebt der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Und stellt euch das mal vor, wir spüren es in der Regel nicht, aber wir sind sein Zelt, wie ein Zelthaus, und sind unterwegs mit Gott, mit dem Heiligen Geist. Und überall, wo wir hingehen, da geht er mit. Und er will uns auch diese Sicherheit geben, diese Selbstsicherheit. Es ist kein Stolz, dass wir überall hingehen können. Wir brauchen keine Angst haben, denn er ist ja mit uns dabei. Das müssen wir, denke ich, lernen auch. Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt, der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Und jetzt gehen wir ins zweite Kapitel. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Jesus Christus lebendig gemacht. Der vierte Vers ist es. Durch Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt, in Jesus Christus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade an uns erweise in Jesus Christus. Denn durch Gnade seid ihr errettet, nicht aus euren Werken. Gottes Gabe ist es. Ihr seid sein Gebilde, in Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Das ist ein Gebet, das wir jeden Tag in der Früh aussprechen, Herr Jesus, wir wollen die Werke heute tun, die du vorbereitet hast. Also, dass ich in die Schule muss, ist ganz klar. Aber da passieren ja vielleicht Dinge, die ich nicht geplant habe und wo ich dann manchmal auch herausgefordert bin. Herr Jesus, was soll ich denn da jetzt machen mit dieser Situation oder mit diesen Eltern oder mit diesem Schüler? Oder bei euch ist es wieder ganz was anderes vielleicht. Gott hat Werke vorbereitet, dass seine Herrlichkeit sichtbar wird, die in uns wohnt, zum Weitergeben. Und wir gehen ins dritte Kapitel. Epheserbrief. Und da habe ich jetzt eine Folie dabei wieder. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Gehört auch zu Gottes Reichtum. Durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist. Seht ihr das? Vier Dimensionen, die gibt es ja bei uns gar nicht, gell? Aber bei Gott, dem Vater, schon. Das ist der unermessliche Reichtum. Unmögliches ist eben möglich. Vier Dimensionen. Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also, jetzt habe ich, denke ich, was noch nicht hergeklickt, genau was ich euch vorgelesen habe. Wir sollen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Und da macht jetzt die Carola weiter.
Mein Punkt heißt gelebter Reichtum. Was fangen wir mit so viel Reichtum ganz praktisch an? Also, dass wir in die Tasche langen und da Geld rausholen oder eine Überweisung rausschreiben oder das online machen, das wissen wir, wie das geht. Aber wie leben wir mit diesem geistlichen Reichtum? Zwei Punkte, zwei Inhalte. Erstens segnen. Eine Folie. Segnet, weil ihr dazu berufen seid. Liest du noch einmal.
Ich segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt.
Lest ihr? Wir sind berufen. Das ist die Berufung von jedem, in dem Jesus lebt. Da braucht man sich gar nicht fragen, habe ich diese Berufung? Diese Berufung haben wir alle, zu segnen. Ich will euch segnen, sagt Gott, ich will euch segnen und wir sollen ein Segen sein. Bei dem aaronitischen Segen im 4. Mose 6, Vers 27 heißt es, legt meinen Namen auf, da war es das Volk Israel gewesen, ich sage mal, legt meinen Namen auf sie als Platzhalter und ich werde sie segnen oder auch an ihnen handeln. Das heißt, ganz praktisch und ganz einfach, leg den Namen Jesu Christi. Ich segne dich im Namen Jesu Christi. Leg diesen Namen auf und Gott wird handeln. Segnen heißt im Namen Gottes sein Leben und seinen Reichtum weitergeben. Und hineinsprechen in Situationen und auf Leute legen. Segnen bedeutet, es ist jetzt im Lateinischen, ich habe mir es nicht rausgesucht, aber ich weiß, dass Segnen heißt Gutes reden. Im Namen Jesu Gutes reden, Gutes auflegen. Gegenteil dazu ist Verfluchen. Verfluchen heißt im Namen Jesus schlechtes reden, beziehungsweise gar nicht im Namen Jesus, sondern generell schlechtes reden. Ich denke, wenn bei uns eine Sache nicht funktioniert und wir schimpfen vor uns hin, das ist fast wie wenn man fluchen würde, weil wir die ganze Zeit dieses Negative aussprechen. Ich segne bedeutet, ich treffe die Entscheidung, jemanden oder etwas in Gottes Gegenwart zu bringen. Ist das nicht genau das, was wir uns so oft wünschen? Als Christen, dass wir sagen so, wie soll ich es denn machen? Wie soll ich denn Gott zu den Leuten hinbringen? Ich sage euch eins, ich würde mich nicht gerne anpredigen lassen, einfach so im Alltag irgendwo. Aber ich kann segnen. Ich kann Gott hinbringen, ganz einfach. Und dieses Segnen ist für mich eine ganz praktische Form vom Austeilen göttlichen Reichtums. Okay, segnen wen oder was? Wen segne ich? Wen können wir segnen? Also ich habe jetzt zuerst einmal an unsere Kinder gedacht. Als unsere Kinder noch klein waren, haben wir sie jeden Abend gesegnet. Das ist ganz klar. Wenn wir früh miteinander beten, dann segnen wir unsere Kinder alle. Und dann segnen wir alle die, die in unserem Hauskreis sind. Und dann segnen wir manchmal auch die Ältesten hier aus der Gemeinde. Und wie viel Zeit wir noch haben, wer alles dann noch gesegnet wird. Und segnen heißt nicht so gesegnet, gesegnet. Wisst ihr, man kann das auch, also unsere Kinder haben das mal mitgebracht, so das so wegen flapsig machen. Sondern wirklich so in diesem Bewusstsein. Wir legen die Kraft und den Reichtum Gottes auf euch. Und Gott weiß, was ihr braucht. Wir müssen das nicht im Einzelnen aussprechen. Aber so diese Haltung haben, dass der Reichtum Gottes in unserem Alltag, da wo wir uns bewegen, sichtbar wird. Am Arbeitsplatz, eine unserer Töchter, ich habe die mal besucht und die hat gesagt, Mama, lass mir mal noch meine Ruhe, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und die hat früh, nimmt sich ihre Zeit dafür, ihren Flur, in dem sie arbeitet, Die Leute, die Sie täglich auch manchmal nerven und herausfordern, früh, wenn man noch ganz entspannt und noch nicht herausgefordert ist, wirklich namentlich Ihre Kollegen zu segnen, mit denen Sie täglich zusammenarbeitet. Auch damit Ihre Arbeit gut wird. Auch das ist Segen Gottes, erfolgreich zu sein, dass unsere Arbeit uns gelingt, unsere Arbeit zu segnen. Das ist dieses andere Was, also nicht nur Menschen zu segnen, sondern auch Dinge zu segnen. Da komme ich später drauf. Man kann sich angewöhnen, dort, wo man ist, zu segnen. Ich weiß noch, ich war mal in Hof in der Ludwigstraße gewesen und habe gesagt, so Gott, wo bist du hier? Jeder rennt. Es geht ums Kaufen und Verkaufen. Und wo ich gemerkt habe, es liegt doch an mir, wo Gott ist. Wirklich auch diese Straße zu segnen, so dieses bewusst wahrzunehmen und in die Gegenwart Gottes zu bringen. Unsere Caroline war in der 8., 9., 10. Klasse in einer Klasse, da waren mindestens 10 verschiedene Nationalitäten beieinander. Und die sind ganz schön übereinander hergefallen. Es war eine ganz heftige, harte Zeit. Die waren laut und distanzlos und fies. Und wo sie sagt, es war für sie Lebenstraining gewesen, in dieser Klasse zu sein und zu überleben. Also wisst ihr, nicht nur auszuhalten, sondern auch wirklich noch heil zu bleiben. Und ich habe zu der Zeit ganz oft genau die, die herausgefordert haben, gesegnet. Wer betet sonst für die? Unsere Kinder hatten zum Teil unmögliche Freunde gehabt. Aber anstatt mich über die Freunde zu ärgern, habe ich mir immer vorgenommen, ich will die segnen. Wer betet sonst für die? Das ist diese Entscheidung, die wir treffen können. Wie gehen wir mit diesem Reichtum, den wir angeboten bekommen, um? Weil?
Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi.
Durch uns soll der Wohlgeruch Christi an jedem Ort offenbar werden, steht in der Bibel. Das ist für mich eine praktische Möglichkeit, dass der Wohlgeruch Christi sichtbar wird. Für die einen, die nehmen es an, und für die anderen, die lehnen es ab. Diese Bibelstelle ist interessant nachzulesen. Also, ich segne und Gott handelt. Ist das nicht klasse? Gott hat sich dazu ausgesprochen, dass er handeln wird. Und eine ganz spannende Stelle ist es, wenn es heißt, dass wir unsere Feinde segnen sollen. Jetzt diese Feinde, die haben wir in dem Sinn ja kaum. Diese Feinde, da heißt es auch, segnet, die euch verfolgen oder die euch fluchen. In der Regel erleben wir das jetzt so dramatisch nicht. Aber gibt es nicht genug, die uns gegen den Strich gehen? Trainiert mal, die zu segnen. Und was ich selber auch merke, dieses, die segnen, die mir gegen den Strich gehen, bewahrt mich selber davor, bitter und verletzt zu sein. Ich war mal in einem Amt gewesen und wollte was für eine meiner Töchter erledigen und hatte eine ganz wichtige Unterlage nicht dabei gehabt. Und es war so ein offenes Büro. Und die Sachbearbeiterin, die sagt es in einer normalen Lautstärke, aber am Nebentisch hören sie das. Da war auch ein Sachbearbeiter und ein Kunde. Die hören das und fangen an zu lachen. Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Super. Und dann ist es meine Reaktion. Wie reagiere ich drauf? Ich wusste ja, ich habe was vergessen. Ich brauche mich gar nicht aufregen. Aber für mich war es so wichtig gewesen, die zu segnen. Und ich sage es euch, am nächsten Tag, als ich wieder hingegangen bin, ich habe die vorher gesegnet. Einfach auch zum Schutz für mich. Ich habe alles dabei gehabt. Und ich habe an dem Tag eine gute Erfahrung gemacht. Und diese negative Erfahrung wurde von einer guten überlagert. Ist das nicht klasse? Ich bin dankbar dafür, aber so viel liegt an mir selber, was ich draus mache. Wir haben Reichtum auszuteilen und keinen Mangel. Wir sind die Verwalter des Reichtums Gottes. Das liest man so locker in der Bibel, aber das wird in so einer Situation richtig sichtbar. Wir verwalten diesen Reichtum. Und Ich denke, wir sollten ruhig großzügig sein damit. Die Folge oder eine Folge davon ist auch, dass mein eigenes Herz weit wird. Dass ich ein Herz habe für die Doofen, die einfach lachen. Wisst ihr, manchmal ist es ja wirklich gerade so ganz geradeaus und platt. Okay, und was segnen? Ach, eigentlich alles, was ich in die Hände nehmen kann und auch alles das, was ich nicht in die Hände nehmen kann. Ich kann mich erinnern, wir hatten in Hof eine Filzfabrik und ich habe damals Filz geholt und habe meinen Kindern Kindergartentasche und alle möglichen schönen Taschen genäht und dann hieß es, die Filzfabrik macht zu und dann gab es da noch so ein paar schöne Farben, die waren aber so dick gewesen, dass ich gedacht habe, ui, das wird schwierig, die zu nähen. Aber ich habe sie gekauft, weil ich wusste, morgen kann ich nicht mehr kaufen. Und die hatte ich zu Hause liegen und liegen und liegen und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Und irgendwann gehe ich an diesem Filz vorbei und segne den Filz mit Leben. Also nicht, dass der jetzt dann aufgestanden ist, aber dass ich plötzlich Ideen bekommen habe, was ich mit dem machen kann. Das ist heute eine super Idee, die ich mittlerweile regelmäßig lebe, mache. Und wo ich denke, es gibt doch nichts, wo man sagt, das gehört da nicht, da nicht unter den Segen Gottes. Wir sind in der Zeit fortgeschritten. Er hätte noch was, aber
das machen wir schon.
Bernie, ganz kurz.
Wir waren eingeladen bei einem großen Leitertreffen und sollten berichten über unsere missionarischen Wochenenden, warum wir so erfolgreich sind. Und es war wirklich eine offene Tür und wir haben uns riesig gefreut. Wir hatten damals auch wichtige Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht, seine Stimme zu hören und das umzusetzen im Glauben. Und wir waren unterwegs, fast 200 Kilometer weit zu fahren, plötzlich bleibt unser Auto stehen.
Bernie, wir waren in Aschaffenburg.
Ist noch weiter, okay. Auf jeden Fall geht das Auto nicht mehr und wir wollten ja unbedingt hin, wir sollten ja auch hin. Dann haben wir unser Auto gesegnet im Namen Jesus und dann ist das Auto wieder gefahren. Dort war ein Leiter, der war auch Kfz-Mechaniker, wir haben dann gefragt, ist da einer, der sich mit Autos auskennt. Das Auto ist nicht ganz rund gelaufen. Ich weiß es auch nicht mehr, was los war. Der hat das Auto angeschaut, hat sein weißes Hemd hochgekrempelt dann und hat den Kofferraumdeckel vorne aufgemacht, den Motordeckel und hat gesagt, das Auto kann eigentlich nicht fahren. Das kann nicht fahren, aber das ist gefahren.
Gut, okay.
Soweit das Beispiel.
Schöpfung. Wie hat Gott geschaffen? Indem er die Ärmel hochgekrempelt hat und gemacht hat? Durch sein Wort. Gott sprach. Durch unser Wort segnen. Wisst ihr? Merkt ihr diesen Zusammenhang, wenn wir sprechen? Gott sprach und es wurde. Wir haben beim Segnen Worte mit Gottes Kraft. Und ich denke, wir begrenzen uns höchstens selber, wenn wir sagen, nee, das geht jetzt nicht, da kann ich nicht segnen oder das ist vielleicht nicht angemessen. Römer 2, Vers 4.
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut?
Gut, und jetzt kommt mein zweiter Inhalt. Mein zweiter Inhalt heißt, prüft alles und das Gute behaltet oder haltet fest. Was hast du? Prüfen und festhalten? Okay, prüft alles, das Gute haltet fest. Was halte ich fest? Zum Beispiel nach einer Predigt. Was halte ich fest? Klopfe ich danach alles ab, was richtig und verkehrt war? Ob die Bibelstellen gepasst haben? Oder nehme ich wirklich das nach der Predigt mit und sage, das halte ich fest? Also als der Alexander Rockstroh da war, da war was, was ich festgehalten habe, das weiß ich heute noch. Alles andere müsste ich drüber nachdenken, aber ich weiß, was ich festgehalten habe. Er hat unter anderem gesagt, dass wir als Christen erweckt werden müssen. Er hat über den geistlichen Hochmut gesprochen. Leute, das ist was, wo ich schon sage, ich will aufpassen. Nicht zu denken, so ich weiß mittlerweile ganz viel. Nee. Und mir ist es ein Anliegen, dass wir als Christen brennend sind. Wie wollen wir die anderen anzünden, wenn wir nur die Besserwisser sind? Das habe ich mal vom Alexander Rockstroh festgehalten. Letzte Woche hat der Jürgen Kiesling erzählt, hat auf der Fahrt Jesus zu ihm gesagt, gib deine Rechte auf. Das habe ich gebetet. Habe ich letzten Sonntag gebetet. Ich habe es mit Bernhard auch noch mal gebetet, weil mir so ein Anliegen war. Meine Rechte aufgeben. Ich weiß zwar nicht, was meine Rechte im Genauen sind, aber das hat mich angesprochen. Das ist was, wo ich sage, das will ich festhalten. Und dieses Wort, prüft alles und das Gute haltet fest, ist für mich zu einer trainierten Haltung geworden. Weil ich mich erinnern kann, dass ich früher bei uns in die Kirche gegangen bin und dann hat der Pfarrer mal dies gesagt und mal das gesagt, an dem habe ich mich gerieben, das fand ich doof, das fand ich flach, das fand ich irgendwie und dann kommt man nach Hause und erzählt, was der Pfarrer für blödes Zeug erzählt hat. Ist es das? Nein. Wir sollen es prüfen und was sollen wir festhalten? Das Gute und alles das, was uns nicht getaugt hat oder was vielleicht nicht für uns war oder was wir nicht richtig fanden, das dürfen wir einfach hinten runterfallen lassen. Weil wenn wir nämlich das Verkehrte und das Schlechte auch noch festhalten, dann haben wir unsere Hände so voll, dass wir das Gute nochmal festhalten können. Und für mich war das wirklich was, was ich trainiert habe. Das macht man nicht einfach so, das vergisst man wieder. Man kann das trainieren, das Gute festzuhalten als Haltung. Und eine Haltung ist was, das muss man sich immer wieder vornehmen. Entscheidungen treffen. Was halte ich fest? Ich halte das Gute fest und bewahre es im Herzen. Wird von der Maria gesagt, steht in der Bibel immer mal. Und sie bewahrte es in ihrem Herzen. Das ist das Gute festhalten. Jesus hatte seinen Jüngern auch gesagt. Wisst ihr, was er gesagt hat? Als er sie losgeschickt hat zu missionieren, hat er gesagt, wenn euch die Leute doof kommen, euch nicht hören wollen, was sollen sie machen? Sie sollen es wie Staub von ihren Schuhen schütteln. Sie sollen sich mit dem Negativen, was sie hören, nicht belasten. Lasst es hinter euch. Und meine Bitte einfach, vergesst nicht, den Staub von euren Schuhen abzuschütteln. Betrifft mich auch. Okay, mein Abschluss. Ich sage mal ganz deutlich, ich denke, der Reichtum Gottes folgt einem anderen Prinzip als der Reichtum dieser Welt. Da heißt es,
gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben.
Also da, wo wir denken, wir haben doch weniger, wenn wir was machen, wenn wir vergeben, wenn wir loslassen, wenn wir prüfen und auf die Seite legen. Können wir doch denken, dann sind doch wir die Verlierer, oder? Nee, das Prinzip Gottes geht andersrum.
Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden.
Genau, und darum ist jetzt mein letzter Abschluss, nämlich lasst uns hingehen. Lasst uns hingehen als die Gesegneten, als die, die reich sind und diesen Segen dorthin tragen und mitnehmen, wo wir jetzt, morgen, hingehen. Amen.